Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr da seid. Wir denken auch an unsere Jugend in Österreich und wollen auch für sie beten. Danke, Markus, für das Gebet, das du für uns alle zum Herrn gebracht hast. Wir stehen vor Gott und bitten ihn um seinen Beistand, um seine Führung und um seinen Weg mit uns und mit der ganzen Welt. Er hat alles in seiner Hand. Auch in unserem Land ist viel Zerrissenheit, viel Not, wie wir auch immer wieder aus den Medien hören. Wir beten. Heute Morgen habe ich die Predigt mit den Worten überschrieben: Worin Christi Mission bestand bzw. besteht. Was meint ihr? Warum ist Jesus gekommen? Und was sagt er, was wir tun sollen? Worin besteht unsere Mission? Da gibt es nicht immer Klarheit. Aber wir wollen heute hören, was Gottes Wort sagt. Und wir stehen auf zusammen und lesen Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und jetzt kommt's: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was ist die Mission Christi? Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Der Herr segne sein mächtiges Wort an uns allen. Jesus sagt nicht, des Menschen Sohn ist gekommen, um die Welt zu sozialisieren. Das ist ja das, was viele Menschen meinen und glauben. Sie denken, Jesus sei eine gesellschaftspolitische Figur, der so ähnlich wie Mahatma Gandhi sich für Frieden einsetzt oder wie Maria Theresa sich für die Armen stark macht. Aber wenn wir diesen Vers und die ganze Geschichte betrachten, dann stellen wir fest, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu sozialisieren oder sie zu humanisieren oder sie auch zu christianisieren. Ist Jesus gekommen, um die Welt christlich zu machen im allgemeinen Sinn, dass wir nach ethisch-christlich-ethischen Gesichtspunkten leben? Das geht, glaube ich, daran vorbei, wie wir sehen. In jüngster Zeit scheinen viele, auch Christen, der Meinung zu sein, sie müssten gesellschaftspolitisch Einfluss nehmen, um den Regierungen dringend christliche Werte beizubringen. Sie wünschen sich ein christlich geprägtes Land. Das ist ja ein feiner Wunsch. Ich glaube, wir wünschen uns alle ein christlich geprägtes Land. Also verlangen viele von unseren Politikern, dass sie das Gesetz Gottes einhalten sollen. Aber wie, liebe Gemeinde, die wir die Bibel recht kennen, wie sollen sie das als Nichtgläubige, nicht wiedergeborene Menschen? Wir haben ja aus dem Römerbrief gelernt, das Fleisch unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Es ist sehr schwierig, wenn wir von unseren Regierenden, die weitgehend gottlos sind, zu verlangen, dass sie göttliche Dinge tun. Das ist schwer. Wie sollen sie das? Wir verlangen recht viel von ihnen. Und da hilft es auch nicht, wenn wir sie beschimpfen, wie es manchmal passiert. Wir verlangen von gottfernen Menschen zu viel, biblische Normen zur Grundlage ihrer Politik zu machen. Das wäre ebenso, als wollten wir von Raubtieren verlangen, Lämmer zu sein. Das schafft kein Raubtier. Was wollen wir von einer gottlosen Regierung anders erwarten, ich sage es mal ein bisschen deftig, als eine gottlose Politik? Das wird bei der nächsten Regierung ebenso sein und bei der übernächsten Regierung wird das auch so sein. Denn es sind Weltmenschen, die da regieren. Vielleicht ist zwischendrin mal ein Wiedergeborener, aber dessen Möglichkeiten sind begrenzt wegen der Übermacht, der Gottlosigkeit. Deshalb sollten Christen nicht als Moralapostel auftreten. Denn die Bibel lehrt uns nicht, der Welt das Gesetz zu predigen, sondern das Evangelium. Deswegen heißt es als erstes im Missionsbefehl, macht zu Jüngern alle Völker. Macht zu Jüngern alle Völker. Und dann erst lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Erst wenn man ein Jünger geworden ist, kann man annehmen, was Gott sagt. Unser Land hat erst dann eine Chance, wenn wir, ich sag mal, wir sehr viele, viele Jünger sind. Wir sind in Deutschland ungefähr 2, manche sagen auch 3% wiedergeborene Christen. Wie können wir als absolute Minderheit von Weltmenschen verlangen, dass sie nach unseren Maßstäben regieren? Das ist schwierig. Deswegen ist, als die ersten Christen im Römischen Reich lebten, und der Kaiser, der hat ja seine diktatorische Politik gemacht. Wir lesen nicht, dass Jesus sich mit des Kaisers Agenda auseinandergesetzt hat. Er hat nur gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und hat seine Soldaten, dessen Knecht krank war, geheilt. Jesus hat sich nicht politisch gegen den Kaiser erhoben. Auch die Apostel haben das nicht getan. Die erste Gemeinde hat das auch nicht getan. Das Römische Reich ist nicht zerbrochen, weil die Christen ihr Programm durchgesetzt haben. Sondern das Römische Reich ist untergegangen, weil man im Laufe der Zeit die Menschen nicht mehr zählen konnte, die wiedergeboren waren. Die Gemeinde Jesu hat sich bis zur Kaserne des Kaisers in Rom ausgebreitet. Und da hat sich jemand bekehrt unter denen, denen Paulus im Gefängnis das Evangelium gepredigt haben. Und dann ist der hingegangen in die engere Runde um den Kaiser. Und dann endlich hat es des Kaisers Frau gehört. Und dann ist die auch zum Glauben gekommen und hat Buße getan und Jesus ans Herz aufgenommen. Und dann hat die zu ihrem Mann gesagt, dem Kaiser, du hör mal, das musst du auch tun. Und am Ende ist das Kaiserreich zusammengebrochen. Wisst ihr, was wir brauchen? Erweckung. Wir brauchen eine Bekehrung in unserem Land. Menschen müssen sich vielzählig bekehren. Das ist Gottes Weg, wie wir unsere Gesellschaft verändern können. Wir werden das gleich bei Zachäus sehen. Ich kann vorweg schon nehmen, Jesus hat sich vor diesem reichen Mann nicht hingestellt und hat gesagt, das ist aber gar nicht gut, dass du so ein Superreicher bist. Du musst dir soziale Gerechtigkeit bedenken. Nein, er hat ihm das Heil Gottes gepredigt. Und er hat Buße getan. Und auf einmal war er gelöst von seinem Geld. Das geschah nicht durch eine Politik gegen die Reichen, sondern es geschah durch das Evangelium im Herzen. Das verändert Menschen. Und deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist unser Auftrag. Jesus war ein Seelengewinner. Obwohl der Herr sich oft der Armen, der Kranken und Schwachen angenommen hat, obwohl er uns die Nächstenliebe lehrte und lehrt, war sein Ziel dennoch nicht gesellschaftliche Transformation, sondern die Errettung von Menschen. Er zielte auf das Heil der Seele ab und am Ende, wie schon erwähnt und auch gelesen, der Zachäus-Geschichte ruft er, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und liebe Gemeinde, das dürfen wir auch immer wieder neu in den Blick nehmen. Das muss auch unser Ziel sein. Dafür müssen wir alle unsere Kraft einsetzen. Es ist gut, wenn wir uns auch politisch bemühen, aber wir müssen darauf auf Acht geben, dass der Schwerpunkt unseres Dienstes, das Wesen unserer Sendung, nicht darin besteht, ethische Grundsätze irgendwo durchzusetzen, sondern es besteht, der Auftrag Gottes an uns besteht darin, die Sünder zu rufen, dass sie gerettet werden und selig sind. In Jesu Namen. Denn was hülfe es dem Menschen, seien wir mal ganz ehrlich, was hülfe es dem Menschen, wenn er im Lande in besten äußeren Verhältnissen lebt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und die Menschen gingen trotz Wohlstand, trotz sozialer Gerechtigkeit, trotz guter Löhne, trotz sozialer Hilfen, sie gingen am Ende verloren. Wir arbeiten nicht für das Vergängliche in dieser Welt, sondern für das Unvergängliche, für das Ewige. Wir arbeiten nicht für das Vorletzte, sondern für das Letzte. Wir wollen als Gemeinde nicht für die Gesellschaft relevant sein, sondern wir wollen relevant sein für den Himmel. Jesus sagt zu uns, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir sollen Menschenfischer sein, Seelengewinner. Das ist das Erkennungszeichen aller wiedergeborenen Christen. Und das soll auch unser Erkennungszeichen sein. Im Lande sollte man darüber sprechen, wenn man fragt, was ist die Arche? Dann muss die Antwort sein, in der Arche bekehren sich Menschen und Jesus wird gepriesen durch umgewandelte Leben. Das ist Jesu Agenda. Streitet euch mit euren Kollegen und mit euren Kameraden und wo immer ihr seid, nicht über Politik. Ereifert euch nicht so sehr darüber, sondern erzählt ihnen von der Retterliebe Christi. Und ladet sie zum Gottesdienst ein, auf dass das Haus voll werde. Wie ist Jesus bei seiner Seelengewinnungsmission vorgegangen? Genau wie er gesagt hat, er suchte und rettete, was verloren ist. Der Satz, er heißt nicht, ich, des Menschen Sohn, ist gekommen, um sich suchen zu lassen, sondern des Menschen Sohn ist gekommen, um zu suchen. Er ist der Sucher. Man könnte meinen, dass Zachäus gesucht hätte, denn es war ja er, der wegen seiner kleinen Gestalt auf den Maulbeerbaum gestiegen war, um Jesus zu sehen, um ihn zu suchen quasi. Aber war das eine ehrliche Suche? Wollte sich der Zolleintreiber wirklich bekehren und Jesus nachfolgen? Bei genauem Hinsehen merken wir nein. Der Zöllner war nicht vom Herzen her an Jesus interessiert. Er wollte ihn nur sehen, wie wer Jesus sei, steht in Vers 3. Wie viele andere Tausende damals auch, war er einfach schaulustig. Er wollte ihn nicht sehen, weil er sich bekehren und ihm nachfolgen wollte, sondern schlicht, weil er neugierig war. Wir heißen alle lieben Menschen in der Arche willkommen, auch wenn sie nur wegen Neugier gekommen sind. Auch wenn ihr nur mal sehen wollt, was da los ist. Aber ich gebe euch Acht, seid vorsichtig. Ihr wisst, was mit dem Zachäus geschah. Jesus hat ihn nämlich gesucht. Und das kann mit dir auch so sein. Du bist aus völlig anderen Motiven hier, aber Gott kriegt dich. Das ist hochinteressant, das zu lesen. Wir sehen, dass er eigentlich nicht wirklich sich zu Jesus bekehren und ihm wirklich nachfolgen wollte, denn er suchte sich einen sogenannten Maulbeerbaum aus. Eigentlich muss es heißen, ein Maulbeerfeigenbaum, der ein dichtes, immergrünes Laubwerk hatte. Also ein Baum mit bestem Sichtschutz. Er wollte sich verstecken. Er wollte sehen, wer Jesus ist und sich verstecken. Er versteckte sich, um ja nicht von dem Sucher Jesus entdeckt zu werden. Denn die Bibel lehrt uns, dass niemand von sich aus Gott sucht. Das haben wir im Römerbrief ja auch durchgenommen und ihr lest ihn immer wieder durch und ihr habt das in euer Herz aufgenommen. Oft wird gesagt, dass alle Menschen auf der Suche seien und alle Menschen nach Gott fragen würden. Aber dem widerspricht die Bibel. Der Mensch sucht nicht. Kein ungläubiger Mensch fragt nach Gott. Er fragt vielleicht nach Religion und nach Spiritualität und all solche Sachen. Aber er fragt nicht nach dem Sohn Gottes, um zum Kreuz zu kommen und Buße zu tun. Deswegen hat sich Zachäus bei aller Neugier auch versteckt. Er wollte ihn sehen, aber ansonsten nichts weiter mit ihm zu tun haben. Viele Menschen sind heute religiös, aber mit Jesus haben sie nichts am Hut. An dieser Stelle wenden Zuhörer gern ein, dass aber doch geschrieben steht, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Die Antwort auf diesen Einwand lautet, erst wenn Gott von sich aus aktiv in das Leben eines Menschen eingreift und an ihm das Wunder der Wiedergeburt vollbringt, erst dann sehnt sich ein Mensch nach Gott. Erst dann macht er sich auf die Suche und findet. Erst wenn der Heilige Geist in das Herz eines Menschen eingezogen ist, fragt er nach dem lebendigen Gott und ruft, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o Gott, nach dir. Ein solches Gebet kommt nur aus einem wiedergeborenen Herzen. Wir sind nicht Christen geworden, liebe Gemeinde, weil wir Gott gesucht haben, sondern weil er uns gesucht hat. Das wird uns in den drei Gleichnissen so deutlich. Ging das Schaf seinem Hirten nach, das Verlorene, oder der Hirte seinem Schaf? Es war nicht das Schaf, das suchte und fand, sondern es war der Hirte, der suchte und fand. Und dann rief er: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. So war es auch mit dem verlorenen Groschen. Der Groschen war so tot, dass er nie gesucht hätte. Wie soll er auch? Sondern die Frau, der er gehörte, zündete ein Licht an und kehrte das Haus und suchte mit Fleiß, bis sie den Groschen fand. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, scheint es zunächst anders zu sein. Es sieht so aus, als sei er von sich aus nach Hause zurückgekehrt, denn er schlug sich doch selbst an die Brust und kehrte aufgrund eines eigenen Entschlusses nach Hause zurück. Das sagt man immer, er hat sich entschieden. Ja, das hat er auch, aber was war passiert? Wenn wir den Schlusskommentar des Vaters dazu lesen, dann wird uns klar, was wirklich geschehen war. Denn der Vater sagt zum Abschluss, als der Sohn zu Hause war: Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Wie soll ein Toter suchen? Er hat gesucht, als er lebendig geworden war, als Gott ihn angerührt hatte. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das heißt nicht, und er hat wieder nach Hause gefunden, sondern er ist gefunden worden. Seht ihr, Jesus bleibt in dieser Frage ganz klar. Er war tot, er konnte nicht. Er war hilflos. Erst als er geistlich auferweckt war, da begann er zu suchen und da klopfte er zu Hause an. Und deshalb heißt es eben auch in unserem Vers: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist der große Sucher. Nicht wir. Er war es, der uns, der dich gesucht hat und auch gefunden hat. Und nur aus diesem Grund sind wir Kinder Gottes geworden. Ihm allein, ganz allein, verdanken wir unsere Errettung. Gottes souveräner Gnade. Und darüber, liebe Gemeinde, dürfen wir uns jeden Tag neu freuen, dass du Jesus kennst, dass du ihn lieb hast. Und dass er dein Ein und Alles ist, dass er deine Hoffnung ist, das hast du alles nicht empfangen, weil du dich darum bemüht hast, sondern das hast du empfangen, weil dich der Herr mit ewiger Liebe geliebt hat und es dir an einem Tage deines Lebens geoffenbart und geschenkt hat. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Und ich bitte den Herrn Jesus, während ich predige: Herr, begegne, während wir reden und hören. Begegne du Menschen hier im Raum und auch draußen an den Geräten. Herr Jesus Christus, wirke in deiner Gnade. Suche die Menschen, die du geliebt hast von Ewigkeit her. Suche hier, bewege die Herzen. Und wenn der Geist Gottes dich angesprochen hat, dann gibt es eine Reaktion. Und ich glaube, Gott wirkt heute. Gott wirkt. Dieser Vers, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, der gilt jetzt hier in diesem Gottesdienst. Gott will Menschen retten. Gott möge uns das schenken, dass in jedem Gottesdienst Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Zachäus wollte ungesehen bleiben, aber Jesus sah ihn doch und nannte ihn überraschenderweise sogar bei seinem Namen. Der Herr Jesus hat seinen gesamten Bekehrungsprozess fest in seiner Hand. Und deshalb hat er ihm auch befohlen, Zachäus, steig eilend herab, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Er kannte ihn gar nicht, er hat ihn noch nie gesehen. Ein Fremder. Und jetzt will er bei ihm schlafen. Der kleine Mann gehorchte, der war geschockt. Das hatte er eigentlich nicht vorgehabt, er wollte nur gucken. Aber jetzt konnte er nicht anders. Jesus hatte sein Herz so geneigt, dass es heißt, er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Der konnte es nicht mehr abwarten, Jesus mitzunehmen. Was war passiert? Ein Wunder an seinem Herzen. Er nahm ihn mit Freuden auf, steht da. Wer von Jesus angerührt wird, hat sich vorher zwar geweigert, aber jetzt will er unbedingt gehorchen, nicht aus Zwang, sondern mit Freuden. Das ist Gottes Kraft im Herzen eines eben noch geistlich toten Menschen, der lebendig geworden ist, eben noch blind und jetzt kann er sehen und weiß nicht hin mit seiner Sehkraft. Gott hat ihn verändert. Mit Freuden. Jesus macht den Unwilligen willig. Wir hatten in unseren Versammlungen immer wieder solche Menschen. Ich habe es eben schon angesprochen, wie Zachäus. Die kamen aus Neugier. Einmal war jemand bei uns, das war, glaube ich, noch drüben im alten Saal oder war das so in der Kieler Straße? Ich glaube, das war. Da hatten wir es einmal und da hatten wir es einmal. Und der Typ, der war reingekommen, um für eine Zeitung einen ganz schlechten, kritischen Bericht zu schreiben. Und dann hat Gott ihn in der Versammlung so ergriffen, dass er dazu nicht mehr in der Lage war. Gott hat sein Herz angerührt, er kam nach vorne und sagte, liebe Pastoren, ich kann nicht mehr, ich hatte das und das vor, aber ich glaube, ich lasse das lieber sein. Und er hat es auch sein gelassen und hat Jesus sein Leben geschenkt. So passierte es mit dem Zachäus. Der Typ, der hat damals gesagt, wenn ich das zuvor geahnt hätte, wäre ich hier nicht hergekommen. Aber nun waren sie froh, er und viele andere, dass Gott hinter ihnen her war, dass er sie gesucht und gefunden hat. Würdet ihr euch freuen, wenn sowas heute auch passiert? Ich glaube ja, und ich bin sicher, es wird passieren, denn Gott ist gegenwärtig. Aber nun kommt noch ein Punkt hier, liebe Geschwister. Wenn wir fragen, wen Jesus denn sucht, dann gibt es nur ein einziges Kriterium. Er sucht den Menschen, der verloren ist. Wir gucken uns nochmal unseren Vers an. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was, sagt laut, verloren ist. Wer nicht verloren ist, wird nicht gesucht. Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Gerechtigkeit und ihres eigenen Gutseins selig werden wollen, die sucht der Sohn Gottes nicht. Zu denen hat er etwas anderes gesagt, Markus 2,17 und an anderen Stellen. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, die sich nicht für verloren fühlen, sondern ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Leute, mit denen aus ihrer Sicht alles in Ordnung ist, die sich selbst nicht für verloren halten. Das gilt für unsere Freunde, die uns zuhören, jetzt und später. Solche Menschen, die sich selbst für gut genug halten für Gott, die stehen nicht auf Jesu Rettungsliste. Jetzt darfst du dein Herz mal überprüfen. Für wie gut hältst du dich? Aber die, die ihre Sünde und Übertretung vor Gott erkennen, die, die vor ihm zerbrochen sind, die am Ende ihrer Kunst sind, die aus der Tiefe ihres Herzens rufen, Gott sei mir Sünder gnädig, die sind die Verlorenen, nach denen Gott Ausschau hält und sie errettet. Das ist eine Botschaft für uns alle und für dich im Besonderen. Spurgeon beschreibt das Wesen des Verlorenseins in seiner Predigt, die er auch einmal zu unserem Text, er hat übrigens über diesen Vers hat er, glaube ich, 7-mal gepredigt im Laufe seines Lebens im Londoner Tabernakel. Und in einer Predigt beschreibt er das Verlorensein eines Menschen mit einer, wie ich finde, lebendigen Illustration. Stell dir ein sinkendes Schiff auf dem weiten Meer vor. Wasser dringt ein und der Kapitän gibt eine Durchsage. Wir sinken, aber die Mannschaft gibt sich Mühe und pumpt das eindringende Wasser heraus. Bitte beunruhigen Sie sich nicht und bleiben Sie still. Fühlen sich die Passagiere jetzt verloren? Noch nicht so richtig, noch nicht ganz und gar. Sie setzen ihr Vertrauen noch auf Menschen und hoffen, dass die Besatzung aus Fachleuten besteht und die das schon eventuell noch richten können. Aber schließlich sinkt der Dampfer weiter und die Reisenden müssen in die Rettungsboote. Tagelang irren sie übervoll mit Menschen auf dem dunklen Ozean mit wenig Nahrung umher. Jemand Kompetentes sagt, habt keine Angst, wir haben Leuchtraketen abgesetzt. Es wird uns bald ein Schiff entdecken und uns alle heil aufnehmen. Fühlen sich die Leute jetzt verloren? Noch nicht ganz. Sie glauben noch an menschliche Möglichkeiten und Auswege, an die Leuchtrakete und an ein Schiff, das da gleich am Horizont auftaucht. Und tatsächlich am Horizont taucht ein Kreuzer auf und die verlorenen Bootsinsassen hegen wieder Hoffnung. Sie winken mit Fahnen und Kleidungsstücken und rufen um Hilfe. Sie fühlen sich noch nicht ganz verloren. Aber das aufgetauchte Schiff nimmt das Boot nicht wahr und verschwindet, so wie es gekommen ist, wieder am Horizont. Es wird dunkel und die Verunglückten sind auf dem weiten Meer allein und vergessen. Die Lage wird immer prekärer. Der letzte Bissen ist verzehrt, das letzte Schluck Wasser getrunken. Die Kräfte schwinden, die Ruder sinken und sie legen sich schließlich hin, um zu sterben. Ihr könnt euch vorstellen, wie gut diese Schiffbrüchigen nun verstanden, was Verlorensein bedeutet. Solange noch ein wenig Kraft in ihnen war, solange noch irgendeine Aussicht bestand, hatten sie zwar große Sorgen um ihr Leben, aber sie fühlten sich noch nicht endgültig verloren. Sie glaubten, man könne da noch was machen. Aber jetzt war alle Hoffnung dahin. Jetzt hieß es endgültig sterben. Da lagen sie nun regungslos nebeneinander und teils sogar übereinander, während das Wasser an ihr Boot schlug wie eine Totenglocke. Und die schien zu tönen, verloren, verloren, verloren. Liebe Geschwister und Freunde, so ist der Zustand von geistlich verlorenen Menschen. Sie befanden sich zuerst auf einem sehr großen Ozeanliner. Wir können den Namen des Schiffes nicht AIDA nennen, sondern der Name dieses Schiffes heißt Gutes Bemühen. Sie hielten es für unsinkbar wie einst die Titanic. Aber das Schiff der guten Werke begann zu sinken. Und später in den Booten versuchte man noch mit eigener Kraft an die Küste zu rudern. Aber nun merken sie, sie können sich nicht mehr helfen. Sie sind definitiv verloren. Und sie rufen nur noch, Herr, errette mich oder ich verderbe. Sie erkennen, dass nur noch Jesus sie von ihrer Verdammnis erretten kann. Sie sind so am Ende. Sie sind so verzweifelt, so hoffnungslos. Mit allem, was sie im Leben versucht haben, mit allem, was sie angepackt haben. Alles ist zerbrochen. Die Schuld steht vor ihren Augen. Niemand kann helfen. Und sich selber können sie auch nicht mehr helfen. Sie sind am Ende. Ja, sie sind verloren. Jesus sagt, des Menschen Sohn ist gekommen, um zu suchen, die verloren sind. Konnten wir das ganz gut beschreiben? So ist die Situation derer, die ihre Hände und ihr Herz zu Jesus ausstrecken. Ohne ihn kann ich nichts mehr tun. Ich brauche ihn. Sie sind innerlich so zerbrochen, dass sie Buße tun und ihren Erlöser um Vergebung bitten. Und liebe Freunde, für solche kam Jesus. Nicht für die Gerechten und für die Guten und die Könner. Wenn du glaubst, dass du noch selbst etwas beitragen kannst zu deiner Seligkeit, dann giltst du noch nicht als verloren. Für solche ist Jesus nicht gekommen. Die müssen sich selbst helfen, aber ihr Schiffbruch wird endgültig sein. Wer seine Sünde aber einsieht und seine Verlorenheit erkennt und Buße tut, für den ist Jesus gekommen. Das Bewusstsein der Verlorenheit ist das einzige Kriterium, und zwar ohne Ansehen der Person. Egal wer du bist, das ist ja auch noch ein Aspekt und dann komme ich auch zum Schluss. Egal wer du bist, wenn du aus der Tiefe deines Herzens sprichst, Gott sei mir Sünder gnädig, mögen es Menschen geben hier, die genau dieses Gebet sprechen, Gott erbarme dich über mich. Dann bist du in Gottes Heil eingeschlossen. Egal ob Mann oder Frau, Inländer oder Ausländer, Arbeiter oder Akademiker, Armer oder Reiche. Viele meinen, Jesus sei nur für die Armen, wir hatten es eingangs gesagt, und sozial Schwachen gekommen. Er wäre aus Mitgefühl am Kreuz gestorben. Ja, gewiss, das Evangelium soll den Armen gepredigt werden. Aber in unserem Textabschnitt bringt er einem sehr Reichen das Evangelium. Es heißt ausdrücklich, er war ein reicher Mann. Er war ein reicher Mann. Dem hätte Jesus doch meiden müssen, mit solchen Leuten, mit solchen Kapitalisten kann man sich doch nicht einlassen und sich mit ihnen identifizieren. Das geht doch nicht. Ja, Zachäus war Chef über viele Zollbedienstete, die alle für ihn gearbeitet hatten. Und er arbeitete als Kollaborateur für die römische Besatzungsmacht, die ihn sehr gut bediente. Wir wissen aus der aktuellen Geopolitik, dass Zölle sich lohnen. Die Rede ist von 20, 50 oder 100% Zoll. Auch damals ist auf diese Weise viel Geld in die Taschen des Zachäus geflossen. Deshalb haben die Juden ihn gehasst und erwarteten von Jesus, dass er doch bei einem solchen nicht einkehren werde. Ihr habt die Geschichte in Erinnerung. Aber Jesus fühlte sich nicht berufen, ihn zu verachten. Jesus verachtet niemanden. Wenn er einen Menschen suchen will, im Kapitel zuvor hat er noch gesagt, auf den reichen Jüngling, das ist eine interessante Parallelgeschichte mit dem reichen Jüngling. Zuvor hat er noch gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr gehe, als ein Reicher ins Reich Gottes. Wie sollte das gehen mit diesem Millionär hier? Jesus, was machst du? Denk an deine eigenen Worte, lass den in Ruhe. Geh zu den Armen. Aber Jesus blieb, denn er hatte ihn im Visier. Egal wer du bist, ob du Sozialhilfe bekommst oder ob du jeden Monat 100.000 Euro Einkommen hast. Das spielt bei Gott keine Rolle. Es gibt kein Ansehen der Person, weder Geschlecht noch Farbe, noch Herkunft, noch Bildung, noch Reichtum. Wir sehen, Jesus fokussiert sich auf einen Menschen, den er haben will, der eigentlich nicht ins Schema passt. Und doch bleibt er dran. Jesus verachtet ihn nicht, deshalb scheute er sich nicht, in die Luxusvilla dieses Mannes einzutreten und ihm vom Heil Gottes zu erzählen, Buße und Bekehrung. Und als dieser den Glauben an Christus annahm, rief der Herr, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Jesus sagte ihm nicht, dass du so reich bist, Zachäus, das geht aber gar nicht. Sondern er redete mit ihm über sein Heil. Und als der Zöllner das empfangen hatte, veränderte sich auch sein Verhältnis zum Geld. Achtet mal darauf, was hier passiert. Da sagt er, siehe, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig wieder zurück. Merken wir, wie schnell das Evangelium Menschen sozialisiert? Man hätte das über den politischen Weg machen können. Man hätte gegen die Reichen demonstrieren können. Aber Jesus packte ihn bei seinem Herzen. Und das ging wie Öl. Ohne Probleme. Ein Wort spricht Jesus in das Leben dieses Sünders. Und sein Herz wird gelöst von all seinen Götzen. Oh Herr Jesus, komm in unsere Mitte. Komm in unser Land. Sprich das Evangelium, das Wort des Heils und errette die Sünder, die du haben willst. Geld war sein Gott, aber als Jesus in sein Leben eintrat, kündigte er sofort diesem Götzen. Er wollte keinen Menschen mehr ausbeuten, keinen mehr übers Ohr hauen. Das ist die Kraft des Evangeliums, die Menschen nicht durch Gesetze zur Besserung zwingt, sondern durch ein verändertes Herz. Und deshalb rufen wir nicht nach besseren Gesetzen vom Staat, sondern wir predigen das Evangelium. Das Menschen von innen heraus verändert. Deswegen interessiert Jesus nicht arm oder reich, sondern ihn interessiert eine bußfertige Gesinnung, die er selber in seinem Herzen gewirkt hat. Das allein ist nötig, um gerettet zu werden. Und nochmal ganz kurz zum Schluss auf den anderen zu kommen. Moment, war das davor oder danach? Nee, das war das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, der reiche Mann. Könnt ihr selber suchen. Entweder ist es davor oder danach. Das ist davor. Meine Frau hat es gefunden. Wunderbar. Der reiche Jüngling ist fast unmittelbar davor. Und dieser Mann, der kam, was muss ich tun, dass ich selig werde? Dass ich gerettet werde? Und Jesus sagt, Gebot 1, Gebot 2, halte die Gebote. Und da kommt er. Der sich nicht verloren fühlte, der sagte, oh Herr, wunderbar, das habe ich alles schon hinter mir. Ich bin ein vollkommener Typ. Oh, Jesus hat nicht schlecht gestaunt. Den hat er nicht gesucht. Jesus sagt dann noch, hör mal, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Oh, da wurde der traurig. Das ist das Gegenstück zu Zachäus. Und er verließ Jesus und ging weg. Hier sehen wir das Evangelium, das Heil Gottes, soll die Menschen erfassen. Und das ist unsere Aufgabe. Jesus kam. Worin bestand seine Mission? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hast du Menschen in deinem Umfeld, auf deinem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Schule? Ich erinnere mich, als Jesus mich errettete auf dem Matthias-Claudius-Gymnasium, nicht auf dort, es war zu der Zeit, als ich dort zur Schule ging. Am nächsten Tag kam ich hin und habe meinem Religionslehrer gesagt, was Sie hier erzählen, dass alles nur Mythen seien in der Bibel, das stimmt nicht. Und nächste Stunde habe ich ihm wieder widersprochen. Und zuletzt hat er mich rausgeschmissen. Aber so doll, er hatte mich mit meinem Kopf vor die noch verschlossene Klassenzimmertür gedonnert. Und da habe ich gemerkt, Wolfgang, jetzt musst du aufpassen. Aber ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht mehr schweigen. Ich musste reden. Du kannst nicht mehr schweigen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Gott gebe uns eine Erweckung, eine Seelenbekehrung ohne Ende, wie wir sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gehabt haben. Ganze Landstriche wurden verändert. Die Gewalt ging zurück. Die Vergewaltigungen hörten auf. Die Betrügerei hörte auf. Die Polizei hatte nichts zu tun. In unserem Lande hat die Polizei keine Leute mehr, um all das Unrecht und das Verbrechen zu verfolgen. Nein, die Gerichte können nicht mehr abarbeiten, was Not ist. Die Aktenberge sind so hoch. Die Ungerechtigkeit nimmt Überhand. Auf diese Weise kann das Land nicht gerettet werden. Das Land braucht Jesus, Jesus Christus in seinem wunderbaren Namen und wir dürfen seine Zeugen sein. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Wir stehen auf miteinander. Herr Jesus, ich danke dir sehr herzlich, dass wir heute in aller Ruhe und im Frieden uns wieder neu bewusst machen durften, wieder neu hören durften, dass du gekommen bist, um Menschen zu retten. Nicht nur für diese Zeit, sondern für das ewige Leben. Und ich bitte dich, Herr, rette heute Morgen Menschen. Suche sie und rette sie, Herr. Sprich sie an und verändere sie. Und sie werden neue Menschen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich danke dir, Herr, dass du auch uns als Arche eine neue Welle, einen neuen Schwung an Errettungen und Bekehrungen schenkst, Herr. Ich danke dir, dass diese Gemeinde sich auszeichnet, Menschenfischer zu sein, dass wir nicht alleine in den Gottesdienst kommen, sondern andere mitbringen, weil wir nicht anders können, als sie einladen zu dem großen Fest Gottes. Ich danke dir, Herr, dass du uns helfen wirst, auch unsere Mission noch besser zu erkennen, noch entschiedener zu sein. So, Herr, bitte ich dich um deine Hilfe und dein Erbarmen für uns alle. Amen.